Domradio Menschen.
Wann können wir ein gutes Gewissen haben? Was ist gut an einem schlechten Gewissen? Was darf man tun und was nicht? Und wie findet man heraus, ob man etwas tun darf oder nicht? Über solche Fragen nachzudenken, das gehört zur Aufgabe eines Moraltheologen. Einer der bedeutendsten Moraltheologen Deutschlands ist Professor Eberhard Schockenhoff. Im Deutschen Ethikrat hat er viele Jahre nach konkreten Antworten gesucht. Darüber, was am Anfang des Lebens geht, dürfen wir zum Beispiel Embryonen untersuchen und aussortieren, damit Eltern gesunde Kinder bekommen? Oder über das Ende des Lebens, sollen Mediziner oder Angehörigen Todkranken beim Sterben helfen dürfen? Professor Eberhard Schockenhoff hat aber auch viel über die Zukunft der Kirche und über Ökumene nachgedacht und darüber, wo rechtsradikaler Geist in der Kirche anfängt. Viel spannender Stoff für unsere Sendung. Herzlich willkommen, Eberhard Schockenhoff. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. In der Sendung Menschen stellen sich unsere Gäste selber vor. Deswegen bitte, Eberhard Schockenhoff, Alter?
63.
Beruf?
Priester und Theologieprofessor.
Die Religion ist bei einem katholischen Priester klar, aber wie gerne sind Sie katholisch?
Seit Kindheit an mit großer Freude und innerer Zustimmung, wenn auch manchmal mit deutlicher Kritik an einzelnen Erscheinungsformen der Kirche.
Von meiner Mutter habe ich?
Eine fröhliche Art und eine Grundzustimmung zum Leben.
Ohne meinen Vater?
Hätte ich wahrscheinlich nicht das wache Interesse an vielen intellektuellen Fragen des Lebens und vielleicht auch nicht die Freude am kirchlichen Leben gehabt.
Priester wollte ich werden, um?
Den Menschen nahe zu sein und für meinen Glauben, seinen Wahrheitsanspruch, die Hilfestellung, die er Menschen zum Leben geben kann, öffentlich einzutreten und das zu bezeugen.
Als ich 1978 geweiht wurde, war mein größter Wunsch?
Da stand mir noch nicht vor Augen, dass ich einmal den Weg in die wissenschaftliche Theologie gehen würde. Ich wollte einfach Priester sein und freute mich damals nach den 7 Jahren des Studiums in Rom auf die praktische Seelsorge. Und ich wusste noch nicht, wo das sein wird, aber das wird etwas Neues in meinem Leben sein. Und das war damals mein ehrlicher Wunsch.
Das Zweite Vatikanum war für mich?
Ein Schritt der ganzen Weltkirche über die Schwelle der Vergangenheit des 19. Jahrhunderts in eine neue Zeit, eben in die Moderne.
Dass Theologie auch eine intellektuelle Herausforderung sein kann, habe ich gemerkt, als
ich zum ersten Mal meine Lizenzarbeit geschrieben habe über einen Theologen aus dem 19. Jahrhundert, der sich der kantischen Philosophie geöffnet hatte.
Moraltheologie hat mich angezogen, weil
ich einen sehr überzeugenden Vertreter dieses Faches, nämlich meinen Tübinger Lehrer und späteren Doktorvater Alfons Auer, kennengelernt hatte.
Ich habe ein gutes Gewissen, wenn
ich eine schwierige Entscheidung so treffen kann, dass sie mit meinen Grundüberzeugungen in Übereinstimmung ist.
Wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, weiß ich,
dass mir das auch hilft, dass das vielleicht sogar wie ein guter Freund, der mir auch unangenehme Dinge ist, sein kann und mich an die besseren Möglichkeiten, die ich noch nicht verwirklicht habe, erinnert.
Eine Gesellschaft bildet ihr Gewissen, indem
sie unterschiedliche Auffassungen Raum gibt und sie auch in einen Dialog, in einen Diskurs zueinander bringt. Und dann muss jeder eben sich auch eine persönliche Auffassung aufgrund von Argumenten und Gegenargumenten bilden.
Anderen Menschen zu sagen, was richtig oder falsch ist, wird in dem Moment gefährlich, in dem
man meint, dass man die Wahrheit für sich gepachtet hat.
Im Deutschen Ethikrat konnte ich
die eigene Position vertreten mit, wie ich glaube, guten Argumenten und immerhin bei vielen anderen Nachdenklichkeit erwecken, dass sie gemerkt haben, Katholiken können auch denken und auch Positionen, die sie vielleicht bis dahin nur für religiös begründet haben, kann man durchaus auch mit vernünftigen Argumenten vertreten.
Die schwierigste Aufgabe, das schwierigste, das größte Problem im Deutschen Ethikrat war für mich,
dass mir oft unterstellt wurde, ich hätte als Theologe eine ganz andere Art zu denken und ich würde nur partikulare Interessenstandpunkte vertreten, während alle anderen für sich in Anspruch nahmen, dass sie selbstverständlich das größere Ganze im Auge haben.
Ökumene funktioniert, wenn
jeder in der eigenen Tradition fest verwurzelt ist und deshalb auf ängstliche Abgrenzungen verzichten kann.
Die Pius-Brüder sind für mich
rückwärtsgewandte Traditionalisten, die die Zumutung der Zukunft an die Kirche eben umgehen wollen und an einem Bild festhalten, das sie sich gemacht haben, das aber sie mit dem Glauben verwechseln.
Rechtsradikalismus fängt da an, wo?
An konkreten Menschen, die bei uns leben, ihr Existenzrecht bestreitet.
Das Memorandum 2011 habe ich mit unterschrieben, damit
es in der Kirche wieder weitergeht und diese Bunkermentalität, die damals herrschte, aufgesprengt wird.
Ich habe gut gepredigt, wenn
ich das Wort Gottes mit Grunderfahrungen, die ich selber gemacht habe im Leben, so zusammenbringen konnte, dass andere sich darin wiederentdeckten.
Meinem Bruder ein Requiem zu halten war
eine sehr schwierige Aufgabe, von der ich nicht wusste, ob ich sie durchstehen würde. Deshalb habe ich den neben mir stehenden Priester gefragt, dass er im Fall des Falles an meiner Stelle weitermachen könnte.
Gott ist
ein unfassbares Geheimnis, das gleichwohl dem Menschen nahegekommen ist in Jesus Christus, in seinem Leben, in seiner Geschichte und das deshalb für unseren Verstand zwar eine große Denkaufgabe, ein bleibendes Geheimnis ist, aber auch eine Herausforderung, die das Wagnis und die Freude der Theologie ausmacht.
Viel Stoff für diese Menschensendung. Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist der Moraltheologe Professor Eberhard Schockenhoff. Eberhard Schockenhoff, Sie waren 8 Jahre bis April 2016 Mitglied des Deutschen Ethikrates, Stammzellenforschung, Sterbehilfe, Präimplantationsdiagnostik, Bioethik. Auf dem Tisch lagen immer die ganz heißen Eisen und damit sehr viel Verantwortung. Hat diese Verantwortung auf Ihnen gelastet?
Ich habe das nicht als eine schwere Last empfunden, sondern eher als eine Herausforderung. Und es war ja auch sehr spannend, dass man ganz unterschiedlichen Meinungen begegnete und die Vertreter, die diese Positionen dann vortrugen, die haben das ja auch alle sehr, sehr gut gemacht. Also man ist dort ja sagen den anderen Auffassungen jeweils in ihren besten Vertretern begegnet und das war eine große Herausforderung.
Das lateinische Wort für Gewissen ist conscientia, also Mitwissen, gemeinsames Bewusstsein. Würden Sie sagen, im Deutschen Ethikrat sitzen lauter Mitwisser und schaffen ein gemeinsames Gewissen, also dass der Deutsche Ethikrat das kollektive Gewissen ist?
Also conscientia, Mitwissen, das schillert sprachlich etwas, das kann meinen ein gemeinsames Wissen. Und es ist sicher auch so, dass es ein gemeinsames Wissen um die Grundfragen von Gut und Böse gibt, zum Beispiel die goldene Regel, dass ich mich anderen gegenüber nicht in eine grundsätzliche Position der Überlegenheit bringen darf, sondern das, was ich nicht möchte, dass andere mir tun, das darf ich auch ihnen nicht tun. Oder wie Jesus in der Bergpredigt in der positiven Fassung gesagt hat, alles, was ich von anderen erwarte, dass sie mir tun, das muss ich bereit sein, auch ihnen zu tun, und zwar als Erster, der auf sie zugeht, den ersten Schritt tut. Ich glaube, diese Grundahnung ist in jedem Menschen tief verankert. Aber darüber hinaus, die materialen Regeln für das Zusammensein, die 10 Gebote, vielleicht sind auch noch gemeinsamer Bestand eines ethischen Grundwissens. Aber was das dann in Konfliktsituationen bedeutet, also jeder wird verstehen, dass das Tötungsverbot gilt, aber wie ist das denn in der Konfliktlage eines Schwangerschaftskonfliktes? Gilt es da auch? Ist das Lebensrecht des Kindes vorrangig oder können Interessen der Eltern, der Frau, vielleicht des Vaters auch eine Rolle spielen, da werden viele Menschen schon unsicher in ihrem Urteil. Und deshalb bedeutet conscientia von der Wortbedeutung her nicht nur das gemeinsame Wissen im Sinne geteilter ethischer Prinzipien, gemeinsamer Wertüberzeugungen, sondern zunächst die Mitwisserschaft des Gewissens mit dem eigenen Handeln und mit sozusagen den inneren Wünschen, den Geheimnissen des Herzens. Und das Gewissen ist also ein Zeuge, der mir selber bezeugt, was ich getan habe. Du bist es, der es getan hat. Du trägst diese Verantwortung für dein Tun.
Sie haben viel über das Gewissen nachgedacht, ein eigenes Buch darüber geschrieben. Wie gewiss ist das Gewissen? Und über Ihr Gewissen sprechen wir nach den Nachrichten. Zu Gast In der Sendung Menschen ist heute der Moraltheologe Professor Eberhard Schockenhoff. Sie haben so viel über das Gewissen nachgedacht, dass Sie ein eigenes Buch darüber geschrieben haben. Wie gewiss ist das Gewissen? Sie sagen, ein schlechtes Gewissen, haben Sie auch im Fragebogen gesagt, ist gar nicht so schlecht. Es hält die Erinnerung an unsere besseren Möglichkeiten wach. Wie meinen Sie das?
Jeder Mensch hat die Aufgabe, in seinem Leben diejenige oder derjenige zu werden, der er sein kann. Das heißt, eine ganze Fülle noch nicht verwirklichter Möglichkeiten zu realisieren. Das Leben besteht immer aus vielen Dingen, die ich tun kann, die ich aber noch nicht ergriffen habe. Und das ist dann meine Lebensaufgabe. Und hinter dem zurückzubleiben, was ich eigentlich tun könnte, wer ich eigentlich sein könnte, das meint dann das, was man theologisch als Sünde bezeichnet, was man vielleicht von der Psychologie her als persönliche Tragik bezeichnet, dass man sich nicht so entfalten kann, wie man sein könnte, dass die Aufgabe der Selbstverwirklichung nicht gelingt. Und deshalb ist ein schlechtes Gewissen eine mahnende Instanz, die mir diese besseren Möglichkeiten, die noch vor mir stehen, auch vor Augen hält. Und natürlich darf ein schlechtes Gewissen nicht zu einer drückenden Last werden, die mir alle Lebensfreude nimmt. Aber es gibt Menschen, die stehen nicht in dieser Gefahr, deren Gefahr ist eher, dass sie vielleicht sich zu schnell damit abfinden, dass es eben nun aufgrund ihrer Schwächen nicht gelungen ist, das und das zu machen. Und denen tut ein schlechtes Gewissen ab und zu ganz gut.
Wie gehen Sie denn mit Ihrem schlechten Gewissen um, wenn sich das da so meldet und sagt, oh, du bist hinter deinen Möglichkeiten zurückgeblieben?
Ich versuche dann, mir deutlich zu machen, dass meine Ausreden, die mir dann immer rechtzeitig einfallen, dann doch keinen Bestand haben, wenn ich vor mir selber ehrlich bin. Und darum geht es ja in der Gewissensprüfung, dass man zu sich selber ehrlich ist. Man kommt manchmal im Leben mit halb ehrlichen Antworten durch, aber sich selber gegenüber hat so etwas ja keinen Sinn, dass man sich vor seinem Gewissen in Schutz nehmen muss. Das ist eine Ausflucht, mit der man sich ja nur den Zugang zu dem eigenen, besseren Ich verstellt und da schadet man nur sich selber.
Und was tun Sie dann also, wenn das schlechte Gewissen zu Ihnen spricht? Also wie gehen Sie dann damit um? Was machen Sie dann? Was ist der innere Vorgang?
Dann tue ich meistens das, was ich aufgeschoben habe, mit einiger Verspätung doch.
Also Sie, wenn Ihnen das so klar wird, dann haben Sie auch einfach die Möglichkeit, es zu tun.
Ja, und dann, man hat ja auch so reflexive Erfahrungen mit sich selber gemacht, so ein schlechtes Gewissen, das sich dann immer wieder meldet, ist ja auch eine unangenehme Sache. Und wenn man genau weiß, das kommt dann doch wieder und verdirbt mir meine Freude an diesem Tag, dann nehme ich halt einmal das, was ich bislang aufgeschoben habe, auf mich, bringe es hinter mich und dann ist auch wieder in Ordnung.
Das ist sozusagen, wenn man das Gute am schlechten Gewissen nimmt. Sie haben das auch umgekehrt ausgedrückt und Sie zitieren den polnischen Schriftsteller Stanisław, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, Jerzy Lec. Und der sagt nämlich, sein Gewissen war rein, er gebrauchte es nie.
Das Gewissen ist zwar eine natürliche Instanz in jedem Menschen, aber es ist nicht einfach etwas Urwüchsiges, das mit immer gleicher Wachheit und Vitalität und Präsenz vorhanden ist, sondern es hängt sehr davon ab, wie ich selber mich zu ihm stelle. Manche sind für ihr Gewissen gestorben. Zum Glück leben wir nicht mehr in Zeiten, die solchen politischen Widerstand erforderlich machen. Andere pfeifen auf ihr Gewissen, übergehen es einfach. Andere wiederum leiden unter einem sehr regen Gewissen. Manche haben ein skrupulöses Gewissen, aber das ist eine Erscheinungsform des Gewissens, der ich an mir selber nie begegnet bin und auch bei anderen nicht, außer vielleicht in der Phase als Vikar, als ich noch mehr Beichte gehört habe, da habe ich das bei älteren Menschen noch erlebt. Also wie das Gewissen sich konkret trägt, das hängt sehr davon ab, wie ich selber mich zu ihm stelle. Das ist dann ein Begleiter in meinem Leben, der zu mir gehört. Und wie ich ihn pflege, welche Aufmerksamkeit ich ihm schenke, das entscheidet dann auch darüber, wie wach mein Gewissen tatsächlich ist und wie verlässlich es als Stimme meines besseren Ich.
Woher kommt das Interesse? Also was hat gemacht, dass Sie gesagt haben, das Gewissen, das finde ich so spannend und so wichtig, dass ich das erforsche und dass ich darüber schreibe, dass ich da viel Zeit und Energie investiere?
Als ich als junger Moraltheologe mit meiner Promotion und Habilitation fertig war, die mich mit großen Theologen der christlichen Traditionen in Berührung brachte, mit Thomas von Aquin, seiner Tugendlehre, seiner Anthropologie und mit dem großen Kirchenvater Origenes, einem der größten Denker des frühen Christentums und seiner Freiheitslehre. Da stand ich dann vor der Aufgabe, mich in die aktuellen Themen des Faches einzuarbeiten. Damals gab es gerade eine Debatte, wo einzelne Theologen die Kompetenz des Gewissens in Zweifel zogen und das Gewissen verdächtigten, dass es immer in der Gefahr der Beliebigkeit steht, so eine Art billige Legitimationsinstanz, wo man die eigenen Wünsche vor sich selber rechtfertigt und so weit geht, dass man sich selber auch Dispens von allgemeinen moralischen Regeln und Normen zubilligt, also eine Art Selbstrechtfertigung zu herabgesetzten Preisen. Dieser Vorwurf stand im Raum. Und dann habe ich mir einfach gedacht, es ist spannend, sich jetzt einmal damit zu beschäftigen. Und dann war das dann das erste größere Thema, das ich mir dann gewählt hatte und wo ich dann mit einem kleinen Buch an die Öffentlichkeit trat. Und das war auch meine erste Vorlesung, die ich dann in Regensburg gehalten habe damals.
Gleich nach der Schule wollten Sie Priester werden. Wie das kam, erzählen wir gleich. Die Sendung Menschen heute mit Professor Eberhard Schockenhoff. Am Ende Ihrer Schulzeit wollten Sie Priester werden. Wer war denn dafür verantwortlich? Eltern, Lehrer, Jugendarbeit, Kaplan, Pfarrer, der Zeitgeist, Ihre Kindheit und Jugend? Was war's?
Es war sicher noch eine katholische Jugendzeit, wie sie heute wahrscheinlich nicht mehr möglich ist. Ich bin aufgewachsen in einer konfessionell gesehen Diaspora-Gegend. Ich hatte immer das Bewusstsein, dass ich in der Schule als katholischer Christ anders bin als die anderen. Das zeigte sich zum Beispiel, als ich dann Ministrant war und oft morgens in der Frühmesse ministrierte, kam ich halt regelmäßig zu spät in die Schule und das hat dann immer Ärger gegeben. Aber ich hatte überhaupt kein schlechtes Gewissen dabei, weil ich hatte ja das etwas Gutes getan. Und das hat mich also in keiner Weise, diese Kritik des Lehrers, innerlich berührt. Das hat mich eher bestärkt. Später waren es dann vor allem Erfahrungen in der Jugendarbeit. Wir hatten einen sehr guten Religionslehrer. Wir hatten gute Vikare immer. Also ich hatte dort ein Identifikationsangebot, Personen, die überzeugend waren, die glaubwürdig waren. Und da war auch noch vieles los. Wir hatten auch Aufgaben, die jugendgemäß waren. Wir haben Jugendfreizeiten gemacht. Wir haben aber auch so Bildungsaufgaben gemacht. Und ich habe dann für die Zeitung so kleine Artikel geschrieben über Vorgänge aus der Gemeinde. Also das war damals ein sehr lebendiges Leben in der Pfarrei. Und das ließ in mir den Wunsch oder die Möglichkeit entstehen, eventuell selbst Priester zu werden. Dann gab es in meiner Biografie ein Ereignis, das zunächst als etwas Schwieriges erschien, nämlich ich wurde krank, ich erkrankte an Tuberkulose. Das war eine Krankheit, die damals noch nicht völlig ausgerottet war. Einer meiner Mitschüler, der hatte diese Erkrankung offenbar von seinem Vater geerbt und das Gesundheitsamt hatte vergessen, ihn regelmäßig zu untersuchen. So waren wir insgesamt in unserer Schule 36 Jugendliche in dem Alter von 16 bis 18. Und das führte für mich dann zu einem Aus, zu einer unfreiwilligen Auszeit, dass ich in ein solches Lungensanatorium im Allgäu gehen musste. Da hatten wir viel Liegekur und Spaziergänge. Das war also nicht
ein Zauberberg?
Ja, so eine Art Zauberberg. Den Zauberberg haben wir später im Deutschunterricht gelesen. Da habe ich mich dann damit auch auseinandersetzen können. Also das sind natürlich diese Arten von Tätigkeiten und um wieder gesund zu werden, sich nicht allzu sehr zu verausgaben und anzustrengen. Das ist nicht gerade das, was ein 16-Jähriger gern macht. Aber ich habe mir dann aus dem Bücherschrank meines Vaters einfach Bücher mitgenommen, Lesestoff, unter anderem auch von Teilhard de Chardin. Das war ja ein damals viel gelesener Autor, ein Jesuit, Naturwissenschaftler, Paläontologe, der über die Vereinbarkeit von christlichem Glauben und Evolutionslehre nachgedacht hat. Er ist am Ostertag 1955 gestorben. Vorher hatte er große Konflikte mit dem kirchlichen Lehramt, der Ordenszensur. Aber er hat in einer visionären Sprache hatte er seine Überlegungen, wie man Theologe und ein moderner Wissenschaftler und Christ in der modernen Welt sein kann, zu Papier gebracht. Er hatte auch eine sehr eigenwillige Sprache und ich denke heute, ich habe damals vielleicht nicht alles begriffen, was ich damals gelesen habe, aber eines habe ich begriffen, das war der Optimismus, dass das geht, eine Aussöhnung von moderner Welt und Religion und Christentum und dass diese Widersprüche, die unser Bewusstsein oft kennzeichnen, dann zu überwinden sind, wenn beide Bereiche sich auf ihre jeweilige Stärke berufen und wenn sie auf Übergriffe in das Territorium der anderen verzichten.
Also Teilhard de Chardin hat sie auf die Spur gesetzt, aber es ist ja eine Wahnsinnsentscheidung für einen Abiturienten zu sagen, ich werde Priester, das ist ja nochmal viel mehr oder anders als zu sagen, ich studiere Theologie, weil das mit einem Lebensentwurf verknüpft ist. War Ihnen klar, was Sie tun?
Die volle Klarheit hat man vielleicht bei den großen Dingen im Leben nicht. Meine Mutter hat auch immer gesagt, wenn sie gewusst hätte, dass sie 4 Kinder bekommen wird, hätte sie im Anfang, wie sie den Weg in die Ehe gegangen ist, den Mut dazu vielleicht nicht gehabt. Ich glaube, so ist es immer im Leben, dass man von einer Idee, einem Lebensplan sich anstecken, sich begeistern lässt und dass man vielleicht noch nicht alles ahnt, was das dann im Einzelnen bedeutet. Aber das ist ja auch gut so im Leben, sonst wird man vielleicht vor lauter Ängstlichkeit davor zurückschrecken. Was mir von Anfang an am Studium gefallen hat, war, dass das Theologiestudium mir eben sehr großen Spaß gemacht hat. Es war für mich eine Herausforderung. Ich spürte auch, dass mir das liegt, dass ich das kann und dass mir das eben auch Spaß macht, dass das für mich keine Mühe war, wenn ich die Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant exzerpiert habe. Das habe ich, weiß ich noch, wie ich das im Garten des Wilhelmstiftes im Sommer unter einem großen Baum getan habe. Das hat mir Freude bereitet. Und das ist vielleicht ein Unterschied dazu, wenn heute jemand diesen Weg geht und Theologie studiert und das Ziel Priester hat. Ich war damals nicht allein und ich hatte auch nicht das Gefühl, Teil einer ganz, ganz kleinen, immer geringer werdenden Gruppe zu sein, sondern wir waren damals 23 Studierende, die also diesen Status des Priesteramtskandidaten hatten und miteinander sich auf diesen Weg machten. Und auch das Wilhelmstift, da waren vielleicht 70 oder 80. Ich fand dort interessante Leute, auch gute Freunde, mit denen ich zum Teil bis heute noch Kontakt habe. Und wie ich dann später nach Rom gegangen bin, das war eine nochmals größere intellektuelle Welt mit einem Reichtum, auch an Begegnungen anderer Kulturen, eine andere Sprache, eine faszinierende Stadt. Also ich habe das, was mich jetzt auf diesem Weg, Priester zu werden, weitergebracht hat, immer auch als ein Zuwachs an Vitalität und an Lebendigkeit und an mehr, an Kultur und an etwas Neuem, das mich aus meiner bisherigen Welt in eine größere führt, empfunden. Und deshalb ist das mir eigentlich nie wirklich schwer gefallen, diesen Weg weiterzugehen.
Sie sind ihn dann ja auch weitergegangen und Sie sind ihn so gegangen, dass Ihnen nicht nur der Beruf des Priesters oder die Lehre der Theologie am Herzen liegt, sondern auch die Zukunft der Kirche. So am Herzen, dass Sie dafür auch Konflikte eingehen. Darüber sprechen wir in der zweiten Stunde und vorher hören wir ein Wort, das Sie für uns ausgesucht haben.
Es sind 2 Worte, 2 kurze Worte. Das erste ist aus dem 2. Hochgebet der Messe. Dort ist ein Satz, der mir sehr gut gefällt, in dem ich auch mein Lebenskonzept wiederfinde. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Das 2. Wort stammt von Martin Luther aus seiner Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen. Der Christ ist ein freier Herr und niemandem untertan. Der Christ ist ein dienstbarer Knecht aller und jedermann untertan.
Am Mikrofon Angela Krumpen. Zu Gast im Studio ist heute Professor Eberhard Schockenhoff, Moraltheologe. Und Eberhard Schockenhoff, Sie haben uns eine interessante Kombination mitgebracht, ein Stück aus dem Hochamt und Luther in Reinform. Also wir danken dir, dass du uns berufen hast und ein Christenmensch ist frei. Warum diese beiden Texte?
Ich glaube, die Mitte des Christseins, die Mitte meines Lebens ist, dass ich auf das antworten möchte, was Gott mit meinem Leben vorhat. Man nennt das theologisch eine Berufung, auch annehmen und realisieren. Deshalb, wir danken dir, dass du uns berufen hast. Und jetzt könnte man ja meinen, das hat etwas mit Knechtschaft, mit Selbsterniedrigung, mit Gehorsam zu tun. Also das Gegenteil von freier Selbstentfaltung eines Menschen. Aber es heißt, wozu sind wir berufen? Vor dir zu stehen und dir zu dienen. Der aufrechte Gang, das vor Gott stehen, das ist eine Metapher für das Leben, dass man auch aufrecht durch das Leben geht, dass man sich nicht krümmen muss, Duckmäusertum vor Autoritäten, sondern das von Gott berufen sein heißt, Gott will den Menschen, Gott will mich mit meinen Fähigkeiten, mit dem, was er mir gegeben hat, als einen freien Partner. Also der Mensch ist nicht eine Marionette Gottes, er wird auch nicht gelenkt, er ist nicht auch nicht einfach dazu berufen, kirchlichen Geboten gegenüber gehorsam zu sein, sondern Gott beruft ihn dazu, ihm zu dienen. Und das ist jetzt die entscheidende Verbindung zu dem zweiten Zitat. Jeder Mensch lebt in irgendwelchen Bindungen. Dass einer nur frei ist, das ist eine Illusion. Die Frage ist, woran ich mich binde und ob die Bindungen, die ich eingehe, mich dazu befähigen, meine Freiheit auch mit Leben zu erfüllen, oder ob das Bindungen sind, die mich letztlich versklaven. Und die Bindung an Gott, so empfinde ich das, macht mich frei gegenüber den Menschen, gegenüber allen menschlichen Instanzen. Und Martin Luther hat diese Dialektik der Freiheit wunderbar im zwischenmenschlichen Bereich zum Ausdruck gebracht. Aufgrund dieser inneren Bindung an Gott ist der Mensch frei gegenüber allen Menschen. Er hat keine Angst, er hat Zivilcourage. Pharisia ist ein biblischer Begriff, das war ein Freimut, weil der Mensch Gott mit entblößtem Angesicht gegenübertreten kann, also weil er berufen ist, vor ihm zu stehen. Deshalb kann er gegenüber allen menschlichen Gruppen, Autoritäten, Instanzen, auch in der Kirche, auftreten, freimütig, ohne Angst. Und genau diese Bindung Gott gegenüber befreit zum freimütigen Auftreten gegenüber anderen Menschen. Aber das Ziel dieses freimütigen Auftretens ist jetzt nicht, dass ich meine Freiheit ständig demonstriere oder dass ich meinen eigenen Standpunkt durchsetze oder nur an meine Selbstverwirklichung denke, sondern gerade aufgrund dieser Freiheit bin ich so frei, dass ich auch mich für andere einsetzen kann. Und genau in diesem Einsatz für eine Sache, die ich frei wähle, erfüllt sich meine Freiheit.
Eberhard Schockenhoff, heute zu Gast in der Sendung Menschen. 2011 waren Sie einer von 311 Theologen, darunter 200 aktive Professoren, die das Memorandum Kirche 2011, ein notwendiger Aufbruch, mit unterzeichnet haben. Ein notwendiger Aufruf. Welche Not wollten Sie denn wenden?
Damals herrschte in der Kirche eine Stimmung, dass es überhaupt keinen Aufbruch mehr gibt, dass es nur noch darum geht, fast schon wie in der Zeit vor dem Konzil, dass man sich abgrenzt vom Zeitgeist, von Zeitströmungen. Man witterte überall, ein geflügeltes Wort des damaligen Papstes Benedikt war die Diktatur des Relativismus, der Beliebigkeit. Es ging um Fragen, die eigentlich nur noch innerkirchlich überhaupt verstehbar waren, etwa um die Frage, wie man innerhalb des Hochgebetes das übersetzen darf, ob die Worte Jesu für euch und für alle richtig übersetzt sind, ob man das nicht mit für euch und für viele. Es gab Bischofsernennungen, die die Ortskirchen und ihre Vorschläge übergingen. Es war einfach eine Atmosphäre, wo wir nicht den Eindruck hatten, dass man überhaupt noch frei atmen kann in der Kirche, sondern dass alles sehr zugestellt war. Das wurde mit Franziskus dann ja mit einem Schlag anders. Der hat ja die Atmosphäre, das war wie ein reinigendes Gewitter und danach lebten wir in einer anderen Welt. Und damals hatten wir den Eindruck, dass das auch unsere öffentliche Verantwortung als Theologen für unsere Kirche ist, dass wir auf solche Fehlentwicklungen hinweisen. Und das haben wir mit diesem Memorandum versucht, artikuliert.
Sie haben von diesem Mehltau gesprochen und von der Atmosphäre, in der Sie das Memorandum verfasst haben, nämlich schon, wenn man viel kleinere Dinge machte, dass man kritisch beargwöhnt wurde. Und trotzdem haben 311 Menschen gesagt, jeder Einzelne exponiert an seiner Stelle, wir machen das. Das macht man doch nur, wenn eine Sache einem sehr, sehr am Herzen liegt, oder?
Ja, den Unterzeichnern des Memorandums zu unterstellen, dass sie das aus innerer Distanz zur Kirche getan hätten, das ist absurd. Das ist eine Form der Solidarität mit der Kirche. Ich würde jetzt das große Wort Liebe nicht auf die Kirche beziehen unmittelbar, sondern würde mich auf vielleicht etwas weniger anspruchsvoll sagen, ein Mitfühlen mit der Kirche, ein solidarisch sein mit ihr, sich in ihr zu Hause wissen. Und deshalb haben wir uns diese Anliegen zu eigen gemacht und sie auch öffentlich artikuliert. Und dann glaube ich, dass ich als Theologe auch immer einen öffentlichen Auftrag habe. Und zwar muss ich den erfüllen, einmal in der Treue der Kirche gegenüber, von der ich diesen Auftrag erhalten habe. Und ich sage bewusst der gesamten Kirche, dem Volk Gottes, nicht nur einer Instanz wie der Glaubenskongregation in Rom oder dem Lehramt oder einem Bischof, sondern ich habe diesen Auftrag vom Volk Gottes erhalten. Und deshalb muss ich ihn auch in einer Treue einmal zur Kirche als ganzer Glaubensgemeinschaft, ihrem Glauben ausführen, aber eben auch zu den einzelnen Gläubigen, die mit vielen Glaubensaussagen und Erscheinungsformen des kirchlichen Lebens ihre großen Probleme haben, die sie am Glauben oder an der Freude des Glaubens hindern. Und deshalb habe ich einen doppelten Auftrag. Einerseits soll ich die kirchliche Position zu grundlegenden Fragen der Ethik, der persönlichen Lebensführung oder auch der Bioethik, wie wir das im Deutschen Ethikrat gemacht haben, gegenüber der Öffentlichkeit vertreten. Und das tue ich auch gern, das ist mein Auftrag, das mache ich auch aus Überzeugung. Auch dort, wo ich also im Widerspruch zu vorherrschenden Tendenzen bin, das muss man dann auch aushalten. Und das gehört eben auch zum Überzeugtsein von einer Sache. Aber umgekehrt habe ich auch innerkirchlich die Aufgabe als Theologe, wo ich ein Mann des öffentlichen Wortes bin und auch die Gelegenheit habe, mich zu Wort zu melden, die Anliegen derer aufzugreifen, die das nicht selbst artikulieren, aber diese Zweifel auch spüren und die es dann als eine Stärkung ihres Glaubens empfinden, wenn sie sehen, diese Aspekte erscheinen im öffentlichen Diskurs in der Kirche. Und das erfahren Sie, es haben ja auch viele gesagt, dass sie das als Stütze für ihren eigenen Glauben empfinden. Und deshalb habe ich auch nie daran gezweifelt, dass das richtig war, obwohl mir viele damals, auch Theologen und Priester und Bischöfe, die mir an sich nahestanden, Vorhaltungen gemacht haben. Ich würde nur die resignative Grundstimmung verstärken und Ähnliches. Aber das habe ich, so sehr ich diese Menschen, die das sagten, an sich schätze, aber das habe ich niemals als ernsthafte Infragestellung dieser Entscheidung, das Memorandum zu unterzeichnen, angesehen.
Sie sind nicht nur mit dem Memorandum einen öffentlichen Konflikt eingegangen. Sehr deutlich sind Sie geworden, als es um die Pius-Bruderschaft ging. Darüber sprechen wir gleich. 2010 gab es einen Bericht des Mainzer Magazins Report zu den Bemühungen von Papst Benedikt, die traditionalistischen Pius-Brüder wieder anzuerkennen. Dazu hat unser Gast heute in unserer Sendung Menschen, Professor Eberhard Schockenhoff, Moraltheologe von der Universität Freiburg, damals in der Mainzer Sendung gesagt, hiermit würde sich die katholische Kirche einen rechtsradikalen Sumpf sozusagen ins Haus holen. Und später in der Sendung, die Aktivitäten der Pius-Bruderschaft auch im deutschen Raum belegen eindeutig ein weltanschauliches Amalgam von faschistischen, ehemals nationalsozialistischen Aussagen. Die führen unter dem Deckmantel der Pius-Bruderschaft noch ein weiteres Leben. Sie finden öffentliche Verbreitung. Im Grunde ist das ein Fall für den Verfassungsschutz. Wie kamen Sie dazu, das so öffentlich zu sagen?
Ich wollte eben auch aufmerksam machen darauf, dass das nicht eine rein innerreligiöse Fragestellung ist, dass das nicht nur besonders fromme Menschen sind, die an bestimmten überkommenen liturgischen Traditionen hängen, an einer schönen Messe, an Weihrauch und Ähnlichem, sondern dass dahinter auch politische Optionen stehen, die noch im Widerspruch zur Moderne und zur Anerkennung der Menschenrechte stehen. Und das ist zwar den Kennern seit langem bekannt, dass etwa in Frankreich die Pius-Bruderschaft noch mit sehr traditionalistischen, antirepublikanischen, monarchistischen Traditionen verbunden ist. Und in Deutschland gibt es das eben auch. Heute kann man das, wenn man etwa die Hasstiraden, die es auf CatNet manchmal gegen Politiker, gegen Asylanten und alles zu lesen gibt, da kann man etwas von dieser politischen Amalgam von rechtem, rechtgläubigem Katholizismus, traditionellen Formen in der Liturgie und aber auch massiven politischen Vorurteilen gegenüber anderen antidemokratischen Strömungen. Da kann man das ja heute selber wieder sehen. Und darauf wollte ich aufmerksam machen, dass es dabei also nicht nur um eine vielleicht randständige innerreligiöse Strömung im Katholizismus gibt, der man doch auch Lebensrecht einräumen kann. Warum denn nicht? Der Katholizismus ist ja eine sehr vielfältige Welt. Warum sollen die nicht auch dazugehören? Sondern dass damit antidemokratische politische Optionen verbunden sind, die man auch beim Wort nennen muss. Das ist eben auch eine Frage der Glaubwürdigkeit der Kirche. Der Papst kann nicht selber im Namen der Menschenrechte als jemand auftreten, der den Mächtigen der Welt ins Gewissen redet und die Menschenrechte einfordert, der nach Lampedusa reist, um dort das Schicksal der Flüchtlinge zu beklagen und Europa daran zu erinnern, dass es seine Seele verloren hat, wenn es hier eine Flüchtlingspolitik der Abschreckung und Ausgrenzung betreibt, und gleichzeitig dann dulden, dass Menschen, die das von ihrem eigenen politischen Weltbild her unterstützen, dass die Heimatrecht in der Kirche haben. Das wäre von der Glaubwürdigkeit des kirchlichen Zeugnisses her, wäre das ein Widerspruch.
Warum passiert das so selten? Warum wird so selten die politische Ideologie von, in dem Fall den Pius-Brüdern, mit dieser traditionellen Auslebung des katholischen Glaubens verbunden? Warum wird das so selten, so deutlich, so öffentlich gesagt? Ist die Kirche da auf dem rechten Auge blind?
Es ist auch mir eigentlich etwas, das mir eher zuwider ist, mich mit diesen innerkirchlichen Randgruppen kritisch auseinanderzusetzen. Ich lese zum Beispiel, im Katnet schaue ich nie hinein, das interessiert mich gar nicht, was dort steht. Da geht es mir, meinem inneren seelischen Gleichmut, einfach besser. Was soll ich mich darum aufhalten und darüber ärgern? Es gibt wichtigere und interessantere Dinge im kirchlichen Leben zu besprechen als das. Es ist vielleicht auch, dass man einfach vielleicht auch die Sorge hat, dass man dann in den Fokus von Kritik und von Beschimpfungen und so weiter gerät. Aber das gehört eben auch dazu, wenn man andere mit deutlichen Worten kritisiert, dann muss man auch damit rechnen, dass sie sich zur Wehr setzen. Dann darf man auch nicht zu wehleidig sein, wenn man dann selbst auch Kritik erfährt. Das gehört dazu. Aber dann überlegt man sich natürlich, an welchem Punkt man das will. Und man will ja auch nicht nur, oder jedenfalls geht es mir so, ich will eigentlich mehr mit den positiven Anliegen auffallen, die ich vertrete, und darauf Reaktionen bekommen, als mit negativen Phänomenen, die ich kritisiere. Aber manchmal hat man eben auch die Aufgabe, etwas Kritikwürdiges beim Namen zu nennen.
Eberhard Schockenhoff, Sie sind Priester. Damit gehört es zu Ihren Aufgaben, Trauerfeier für Verstorbene zu halten. Aber das Requiem für den eigenen Bruder halten zu müssen, sollte nicht dazu gehören. Sie mussten es dennoch machen. Und davon erzählen wir nach den Nachrichten. Heute zu Gast in unserer Sendung Menschen ist der Moraltheologe Eberhard Schockenhoff. Eberhard Schockenhoff, Sie hatten einen jüngeren Bruder, Andreas hieß der. Der war CDU-Bundestagsabgeordneter, er war auch Außenpolitiker, war zum Beispiel Koordinator der deutsch-russischen zwischengesellschaftlichen Zusammenarbeit. Und im Dezember 2014 ist er unter sehr tragischen Umständen gestorben und Sie haben damals das Requiem für ihn gehalten. Ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, wie geht das für den eigenen Bruder, das Requiem halten?
Das ist menschlich gesehen nicht leicht gewesen. Ich wusste auch nicht, ob ich das durchstehen würde, ob mir das möglich ist, mit klarer, fester Stimme das bis zu Ende zu führen. Andererseits ist es natürlich ein Dienst, den man als Priester dem eigenen Bruder leisten kann. Das ist auch eine ganz seltene Sache. Und insofern war mir klar, wenn ich es irgendwie kann, möchte ich das gerne tun, auch die Predigt halten. Und so habe ich das verstanden, dass das ein letzter Abschied ist, den ich aus meiner Position als Priester heraus für ihn halten kann, geben kann.
Worüber wollten Sie predigen?
Ich wollte über die Grundüberzeugung predigen, aus der er heraus sein Leben versucht hat zu führen, und auch sein Verständnis der Politik, dass er Menschenwürde, die Menschenrechte in den Mittelpunkt stellen wollte. Und er war ein ein überzeugter Parlamentarier. Es ging ihm nicht darum, ein Regierungsamt auf der anderen Seite zu bekommen, sondern er war ein überzeugter Parlamentarier. Er ist mit jungen Jahren, mit, glaube ich, 30, 31, ist er zum ersten Mal Abgeordneter geworden. Und er hat das mit Leidenschaft und Freude und Überzeugung getan. Aber er hat in seinem Leben auch einen sehr hohen Preis bezahlt, wenn man das aus der Nähe verfolgen kann, wie die immense Beanspruchung von Politikern, die in der Öffentlichkeit stehen, sich auswirkt auf ihr familiäres Umfeld, auf ihre Ehen, auf ihre Beziehungen, auf das Leben mit ihren Kindern, auch ihre Freundschaften, dann sieht man, dass das eine große Last ist. Und für meinen Bruder war dann ja auch das Problem, zu dem er sich ja öffentlich bekannt hat, seine Alkoholkrankheit noch hinzugekommen. Es waren, also im Privaten waren es einmal die Rückwirkungen auf seine Familie und auf seine Partnerschaft und dann eben auch diese Alkoholerkrankung. Und er hat, nachdem er das öffentlich gemacht hatte, wurde er ja dafür auch sehr anerkannt, gelobt. Das war ein mutiger Schritt. Und auch in Ravensburg selber hat er dafür in der Öffentlichkeit eine ganz andere Anerkennung wieder gefunden. Das hat dann aufgehört, so das Getuschele und dass man hinter vorgehaltener Hand gesprochen hat, sondern damit hat er sich Achtung und Respekt zurückerobert. Das war ein notwendiger, aber auch guter Schritt. Und dann hat er am Ende den Kampf aber doch verloren. Und für uns in der Familie, für seine Kinder und für seine drei Brüder, die er zurückgelassen hat, ist das eben etwas, da können wir nicht sagen, was der Sinn davon ist, warum das so geschehen musste. Das musste nicht so sein, das hätte eigentlich anders sein sollen. Aber in einer solchen Situation kann man dann nur das annehmen und sagen, alle Menschen haben auch ein Schicksal zu tragen. Und man muss aus diesem, was das Leben bereithält, das machen, was man machen kann. Und so haben wir dann eben auch versucht, gemeinsam als Familie dieser schwierigen Situation weiterzukommen. Die Kinder haben das, sie sind alle in dem Alter, wo sie ein eigenständiges Leben beginnen, wo sie entweder am Anfang oder am Ende des Studiums stehen. Sie haben auch untereinander einen guten Zusammenhalt. Und wir versuchen eben, so gut es geht, sie zu unterstützen und immer wieder uns als Familie auch zu treffen. Allein dieses Dasein, Präsenz zeigen, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man tun kann. Dann geht das Leben eben weiter. Wir treffen uns regelmäßig auch an seinem Todestag. Aber ansonsten ist es eben eher eine stille Trauer, die sich immer wieder durchbricht. Da wird nicht viel geredet. Aber ich glaube, wir wissen alle, was wir an ihm hatten. Und jeder auf seine Weise hatte auch eine gute Beziehung zu ihm. Und jetzt bewahrt man die Erinnerung an ihn eben in dieser Weise.
Ihr Bruder war nicht nur mutig, als er gesagt hat, öffentlich, ich bin alkoholkrank. Er war auch so, dass er sich sehr deutlich mit dem russischen Präsidenten Putin angelegt hat. So deutlich, dass er in Russland nicht empfangen wurde. Ich habe mich gefragt, wir haben eben erzählt, welche Konflikte Sie öffentlich austragen, wenn Sie denken, das muss jetzt sein. Hat das irgendwas mit Ihrer Kinderstube zu tun? War Mut ein Wert oder für seine Überzeugungen eintreten, der Ihnen nahegebracht wurde?
Es war für uns schon immer das Bewusstsein klar, dass es nicht darauf ankommt, was die anderen machen, sondern dass wir das tun, was wir für richtig halten. Manchmal, wenn wir als Kinder gesagt haben, die anderen Kinder dürfen das doch auch oder die machen das so, dann haben unsere Eltern oft gesagt, ja, das ist egal, ihr müsst das so machen, wie es richtig ist, wie ihr es für richtig haltet. Und das hat vielleicht dann mit dazu beigetragen, das mag sein. Aber ich glaube schon, dass ich im Zweifelsfall, wenn ich mir sage, sollst du es lieber etwas vorsichtiger, etwas formulieren oder etwas deutlicher, dass ich dann gerne auch einmal die deutlichere Variante wähle. Weil ich glaube, das ist auch ein Stück, das zur Glaubwürdigkeit gehört, dass eine Aussage in sich zunächst einmal klar ist. Es gibt ja so eine Sprachform in katholischen Verlautbarungen, da kann man eigentlich immer nur ahnen, was jetzt eigentlich gemeint ist. Das kann man aber nicht richtig erkennen. Und da gibt es das Wort Jesu, euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Und ich glaube, auch einen theologischen Gedankengang, den man selber verstanden hat, den kann man auch in einfachen, klaren Worten so formulieren, dass auch andere ihn verstehen können. Das gilt bei einfachen Gedankengängen, aber auch bei komplexen Zusammenhängen. Man kann in einer einfachen, klaren Sprache auch wissenschaftlich komplexe Dinge sagen. Und wenn sie eine klare Stoßrichtung haben, dann soll die auch zum Ausdruck kommen. Nur darf man das nicht verletzend sagen. Man soll dabei auch, also eine irenische, friedliche Grundhaltung, die zeigt sich nicht darin, dass man Positionen abschleift und sie nicht auch einmal kantig und scharf formuliert, sondern dass man aufgeschlossen ist, den Personen, die andere Meinungen vertreten, gegenüber. Das, glaube ich, gehört dazu. Zu einem kultivierten Diskurs und zu einer Kontroverse gehört immer auch der Respekt vor den Andersdenkenden. Und innerhalb der katholischen Kirche ohnehin, weil da sollte das Verbindende durch den gemeinsamen Glauben immer wichtiger sein als das Trennende.
Eberhard Schockenhoff, heute zu Gast in der Sendung Menschen. Wir haben eines Ihrer großen Lebensthemen, das Ihrer ersten Vorlesung, das Gewissen, in dieser Sendung in vielerlei Aspekten beleuchtet. Was wir noch nicht getan haben, was aber ganz zwingend dazugehört, ist, über die Gewissensbildung zu sprechen, die auf Gottes Stimme hört. Und überhaupt haben wir noch nicht sehr viel über Gott gesprochen. Wie machen Sie das mit Ihrem Gewissen? Hören Sie auf Gottes Stimme? Und wenn ja, wie?
Gott spricht durch andere Menschen. Er spricht selten ganz unmittelbar zu einem. Das ist nicht eine diffuse innere Stimme oder so etwas, sondern ich bin ein Mensch, der reflektiert, der nachdenkt. Also ich glaube, dass Gott zu mir durch das spricht, was er mich als überzeugend empfinden lässt, was ich in meinem Nachdenken selber entdecke und was mich überzeugt. Und insofern würde ich sagen, dass Gottes Stimme in meinem Gewissen ist die Aufforderung zur Selbstkritik, dass ich den Anspruch, den ich an mein Leben stellen möchte, mit dem vergleiche, was ich tatsächlich tue. Und das ist dann die Aufgabe des Gewissens, das auch nicht sofort wieder beiseite zu wischen, sondern die Differenzen, die da zutage treten, auch als eine Mahnung und Herausforderung zu einem anderen Lebensstil, zur Umkehr, zum größeren Ernstnehmen des eigenen Lebens auffasse.
Welche Rolle spielt Gott denn in Ihrem täglichen Leben? Ist das eine Kraft, eine Energie, ein Freund, eine Nähe? Was ist das?
Ich würde sagen, Gott ist für mich eine Kraftquelle, eine Energie. Eines der Worte aus dem Alten Testament, über die ich mich immer freue, wenn sie im Brevier vorkommen, ist, dass die Freude an Gott, die Freude am Herrn ist eure Kraft. Und ich empfinde Gott in Begegnungen mit Menschen, wenn ich mich freue. Ich lebe in einer Gegend, in der es im Schwarzwald schöne Natur gibt. Ich bin auch jemand, der gerne Bergerlebnisse sucht, der Sport betreibt. Und in all diesen Anlässen, die Lebensfreude geben, empfinde ich auch Dankbarkeit für die Schöpfung Gottes, für mein Leben. Und ich lebe das in dem Gefühl, dass ich von Gott berufen bin, das zu tun, wozu er mir die Fähigkeiten gegeben hat. Und darin ist Gott mir nahe, darin erfahre ich das, was man theologisch eine Gotteserfahrung, eine Gnadenerfahrung nennt.
Das heißt, die Spur ist einerseits die Freude, da wo Freude ist, ist Gott. Ja, und andererseits in den Gaben, in dem, was sie können und der Welt geben können.
Ja, also, dass das Leben eine Herausforderung ist, die Gaben, die Fähigkeiten, die man bekommen hat, auch tatsächlich zu nutzen, sie zum Einsatz zu bringen und die eigenen Kräfte nicht zu schonen, wobei mir das auch nicht schwerfällt, dass das Glückliche, worüber ich eigentlich dankbar bin in meinem Leben, ist, dass das, was ich tue, mir meistens auch sehr viel Spaß macht. Das ist das Glückliche an meinem Beruf, dass ich die Theologie, die ich als Beruf ausführe an der Hochschule, gleichzeitig als eigentlich die Tätigkeit ansehe, die mir am meisten Spaß macht, die mir Lebensfreude bereitet. Und so ist es mit vielen anderen Tätigkeiten auch. Ich koche gern, ich mache gern Sport, gehe Bergsteigen, bin gern mit Freunden zusammen. Und das alles ist ja auch etwas, da ist Gott nicht fern von mir, sondern Gott ist mittendrin in diesem täglichen Gewebe des Lebens. Es gibt dann besondere Augenblicke, zum Beispiel am Sonntag, wenn ich mit meiner Gemeinde Gottesdienst feiere, wenn ich predige, wenn ich Liturgie feiere. Das habe ich von Anfang an ganz bewusst gewählt, dass ich als, ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich als Theologieprofessor irgendwo in der Stadt wohne und dann am Sonntag mir überlege, wo gehst du denn heute hin, dass du wieder in einen Gottesdienst kommst, sondern das gehört für mich dazu. Und da erlebe ich dann auch über den Kreis der Universität hinaus andere Altersgruppen, andere Berufsgruppen, andere Menschen. Die Universität ist ja ein ungeheuer spannender Ort, weil man dort junge Menschen auf den entscheidenden Phasen in ihrem Lebensweg begleiten kann. Darin sehe ich vielleicht auch das wichtigste Privileg, das ich als Hochschullehrer habe. Wenn man heute so in die Kirchengemeinden schaut, wie die Altersstruktur dort aussieht und dann in die Universität kommt, das ist wirklich eine ganz besondere Situation, für die ich sehr dankbar bin. Aber gleichzeitig bin ich auch froh darum, dass ich Kinder und alte Leute erlebe und dass ich regelmäßig Gottesdienst feiern kann. Übrigens, dort erlebe ich auch, wie anderen Menschen das wichtig ist. Und das stärkt mich auch in meinem Glauben wieder. Wenn ich sehe, wie unsere Organisten, die wir haben, mit welcher Begeisterung sie Kirchenmusik machen und wie eine Jugendmusikgruppe den Gottesdienst gestaltet, die Osternacht, mit welcher Ergriffenheit auch die Ministranten bei ihrer Sache sind. Das sind kleine Erlebnisse, aber da merke ich dann, also ohne dass man da eine unmittelbare Relation herbeiführen kann, dass das einfach deshalb wäre, weil ich jetzt dort als Priester tätig bin. So geht es natürlich nicht, das haben andere getan. Also Apollo hat gegossen, sagt Paulus einmal, und ich habe geerntet. Da weiß ich genau, dass andere dazu beigetragen haben, dass das so ist. Aber dass ich das dort in diesem Umkreis der Gemeinden, heute sagen wir im größeren Lebensraum einer Seelsorgeeinheit, wenn es einmal dazu wird, dass ich dort das auch miterleben kann, wie andere ihren Glauben selbstverständlich leben, das stärkt mich auch wiederum. Und ich glaube, dass die andererseits auch in meinem Tätigsein dort eine Stärkung in ihrem Glauben sehen. Und das empfinde ich als ein schönes Umfeld, in dem Gott für mich lebendig wird.
Gibt es noch einen Wunsch? Also wenn wir auf das schauen, was noch vor Ihnen liegt, was soll in Ihrem Leben noch passieren?
Ich bin jetzt 63 Jahre. So wie es aussieht, werde ich noch einige Jahre an der Universität tätig sein können. Und da möchte ich jetzt zunächst noch ein großes Projekt, eine Friedensethik, zu Ende führen. Und darüber hinaus habe ich im Augenblick noch keine weiteren Pläne. Ich denke, dass das dann auch nicht abrupt mit dem Jahr, wo ich mich vom Lehrstuhl zurückziehe, zu Ende sein wird. Aber da habe ich mir noch keine großen Gedanken gemacht. Ich glaube, man kann auch die entscheidenden Herausforderungen des Lebens nicht vorweg beantworten, sondern dann, wenn sie sich stellen, und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass ich da noch eine Antwort finden werde, aber wie das genau sein wird, das weiß ich noch nicht.
Vielen Dank, Eberhard Schockenhoff, für die viele Zeit, die Sie für uns hatten. Ich danke allen, die zugehört haben und hoffe, dass etwas dabei war, etwas Inspirierendes vielleicht, das schlechte Gewissen, das Gute im schlechten Gewissen sehen. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.